Der Präsenter dieser Episode ist Feels-Like, euer Spezialist für schnelle Regeneration durch sogenannte Neurokomplexe. Wenn ihr nach einer harten Session zum Beispiel merkt, dass Muskeln und Gelenke ordentlich gearbeitet haben, dann kommt der Muscle-Komplex ins Spiel. Ihr tragt ihn einfach direkt nach dem Training auf, aktiviert über die Haut die Regeneration und schickt eurem Gehirn ein klares Signal: hier bitte einmal die Verspannung lösen und die Regeneration anschieben. Das funktioniert, weil Feels-Like auf bis zu 37 aufeinander abgestimmte Wirkstoffe setzt. Im Fall vom Muscle-Komplex sind es 31 an der Zahl, und zwar zu 100%. Keine Füllstoffe, kein Wasser, kein Alkohol. Nur Wirkstoff in Premium-Qualität, natürlich unabhängig Anti-Doping geprüft. Wenn ihr das jetzt mal selbst testen wollt, dann geht ihr ganz schnell auf feelslike.sport und bekommt mit dem Code PP10 auch noch 10% Preisvorteil. Das Ganze ist komplett risikofrei, denn Feels-Like bietet eine 100-Tage-Zufriedenheitsgarantie. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power & Pace Triathlon Training. Ich bin Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon, und ihr ahnt es vielleicht, ich sitze zusammen mit eurem und unserem Coach Björn Geßmann. Hallo Björn.
Moin Anna und moin an alle da draußen.
Schön, dass wir wieder beisammen sitzen, wenn auch virtuell. Aber ja, ich freue mich wie immer auf die Folge. Wir wollen heute über das unterschätzte Max sprechen. So war der Arbeitstitel in unserer Themenplanung. Es geht um die VLA Max, also die maximale Laktatbildungsrate. In einem Satz, was ist das überhaupt?
Das ist doch die Frage, von wem die unterschätzt wird. Also ich kenne die seit 25 Jahren ungefähr.
Ja.
Und ich habe in meinem Leben weit über 10.000 Tests für die maximale Laktatbildungsrate gemacht. Also ich brauche es mir nicht vorwerfen. So viel ist
sicher.
Inwiefern
meintest du das, dass es unterschätzt ist?
Ich sage, also ich kann nicht sagen, dass das, also dass ich das jemals unterschätzt habe. Es ist eher so, ich weiß, wo der Titel herkommt, weil das natürlich erst jetzt so immer noch sehr langsam, aber stetig den Weg in die Öffentlichkeit findet, die maximale Laktatbildungsrate. Aber dass die super, super wichtig ist, dass also sage ich jetzt einfach ganz selbstbewusst und frei raus, aber das war mir schon sehr lange klar. Das ist halt einfach physiologisch sehr einfach zu begründen, warum die eine Riesenrolle spielt, ne? Und Haken der Geschichte ist natürlich, dass sobald sie den Weg ins Populäre finden soll, ist sie halt einfach ein bisschen komplizierter, sowohl zu erklären als auch zu testen, als zum Beispiel die maximale Sauerstoffaufnahme. Ja, aber sorry, das war nicht die Frage, die du beantwortet haben wolltest quasi. Also was die Laktatbildungsrate ist, war die Frage.
Ja, in einem Satz oder zwei.
Am Ende die Metrik, die sportwissenschaftliche Metrik, die versucht, die Ausprägung der Glykolyse zu beschreiben.
Mhm.
Das war jetzt in einem Satz.
Ja, perfekt. Was die Glykolyse ist und was genau die für eine Bedeutung hat, da kommen wir später noch drauf. Du hast eben schon angesprochen, sie ist schwierig zu messen oder zu bestimmen. Wie wird sie denn bestimmt?
Das ist deswegen schwierig, weil wir ja durchaus von einer Metrik sprechen, die zahlreiche Einflussfaktoren hat. Und dann ist die Frage, an welcher Stelle wir die messen. Also ich mache ein Beispiel. Wir reden ja davon, dass das eine Rate ist, die beschreibt, wie viel Laktat ich im maximalen Zustand in der Lage bin zu produzieren. So, und immer da, wo irgendwas produziert wird, wenn ich wissen will, wie viel produziert wird, dann sollte ich das möglichst losgelöst irgendwelche äußere Einflussfaktoren machen. Also am besten würde ich das an der Produktionsstätte selber herausfinden, wie viel Laktat ich produzieren kann. Jetzt ist das so, die Produktionsstätte von Laktat sind im absoluten Vorrang die schnellen Muskelfasern.
Ich ahne, worauf es hinausläuft.
Wenn ich es also ganz genau machen wollen würde, dann müsste ich es an den schnellen Muskelfasern herausfinden, wie viel Laktat ich da produzieren kann. Da das durch das ganze Aufschneiden des Beines, würde ich jetzt mal zumindest sagen, für einen Triathlon und dann der Entnahme eines Stück Muskels und dann der Analyse eben dieses, da das ein bisschen schwierig ist, das so in den Alltag unterzubringen, haben wir uns in Anführungsstrichen in der Sportwissenschaft irgendwann dazu entschieden, zumindest irgendwie einen naheliegenden indirekten Parameter zu nehmen. Und das ist dann quasi die Menge an Laktat, die dann ins Blut ausgeschwemmt wird. Und das machen wir letztendlich so. Wir brauchen dafür muss man immer ein bisschen vorsichtig sagen, weil es ist nicht rein, aber wir brauchen ein vorrangig anaerobes Testverfahren, welches so funktioniert, dass da gar nicht erst der aerobe Stoffwechsel, weiß Gott wie, zugeschaltet ist. Und dann ist die Formel, die dahinter liegt, eigentlich relativ leicht. Wir nehmen eine standardisierte Belastung von irgendwas zwischen 12 bis 18 Sekunden. Also wir bei uns bei Heißers nehmen immer 15. Da muss ich einmal maximal belastet werden. Dann gucken wir uns die Laktatkonzentration nach dem Sprint an. Die baut sich erst auf über die Zeit. Deswegen nehmen wir 10 Mal nach dem Sprint Blut ab und suchen nach dem höchsten Wert, der sich da bildet. Und dann kennt man gleichzeitig den Ruhewert von vorher und bedient sich des Deltas. Und dieses Delta setzt man dann in Relation zu der laktaziden Sprintzeit. So, also ist das ungefähr sowas dann wie 8 Millimol durch 10 Sekunden. Und so ergibt sich dann quasi die Rate, die dabei rauskommt. Und das ist soweit in Ordnung. Viel, also präziser kann man es nicht machen, ohne den Oberschenkel aufzuschneiden. Bringt aber durchaus den Einfluss mit sich, dass halt eben klar sein muss, klar definiert sein muss, dass das halt wirklich eine rein anaerobe Belastung ist. Also würde ich den Test jetzt länger machen als 18 Sekunden, dann ist alles hinfällig, was ich gerade erzählt habe, weil wir dann immer die Situation haben, dass der aerobe Stoffwechsel sich hinzuschaltet und der führt immer dazu, dass ich Laktat schon direkt wieder weiter verstoffwechsel. Ich würde also nicht mehr rausfinden, wie viel ich jetzt gerade produziert habe, weil ich nicht gleichzeitig herausfinden könnte, wie viel ich gerade schon während der Produktion quasi direkt weiter verstoffwechselt habe über den aeroben Stoffwechsel. Mhm.
Hat man das mal erforscht, wie groß die Differenz zwischen Muskel- und Ohrläppchenblut ist? Also wie nah das aneinander herankommt?
Weiß ich nicht, ob es da, also mit Sicherheit, aber das werden Studien sein, die sind auf jeden Fall mindestens mal 30, 40 Jahre alt, vermute ich mal. Also okay. Die Laktatbildungsrate hat so in ihrer Erforschung den Ursprung, als auch zugleich wahrscheinlich sogar schon fast Höhepunkt, irgendwo in den 70er, 80er Jahren der deutschen Sportmedizin gehabt. Namentlich vorangetrieben bei so Koryphäen wie Alois Mader oder Hermann Heck. Das waren so die treibenden Sportmediziner eigentlich hinter diesen ganzen auch damit einhergehenden Modellen. Und jetzt nochmal, ich weiß es nicht exakt genau, aber kann mir sehr gut vorstellen, dass man das zumindest schon mal versucht hat, aber das wird eine überschaubare Probandengröße gewesen sein, weil alleine so eine Studie durchzuführen mit Muskelbiopsien ist im deutschsprachigen Raum immer nicht ganz leicht. Also allein schon aus ethischen Gründen und so ist das durchaus immer ein bisschen schwierig. Genau deswegen kann ich es nicht genau sagen.
Okay. Welche Rolle spielt Laktat in der Energiebereitstellung? Ich kann mich noch erinnern, man hat früher beigebracht bekommen oder es wurde immer mit dem Wort Abfallprodukt um sich geworfen.
Ja, das ist eigentlich so ziemlich die schlimmste Beleidigung, die man dem Laktat anlasten kann. Ja, weil,
das wollen wir jetzt wieder gut machen.
Ja, ich weiß nicht, ob wir das jemals wieder gut machen können, weil es hat halt wirklich viel leiden müssen, auch in der Hinsicht, gerade so in der jetzt wollte ich gerade sagen Sportwissenschaft, aber eher so im Trainingsbereich, wo der, wie sage ich das jetzt möglichst vorsichtig, aber wo die Verbindung zur Sportwissenschaft nicht unbedingt groß ist, aber auch durchaus in der Sportwissenschaft, die ja gerade so in den letzten 20, 30 Jahren irgendwo abgelaufen ist, in der man einfach irgendwann hingegangen ist und sich gedacht hat, okay, da mit steigender Belastung wird jetzt mehr und mehr Laktat angehäuft, deswegen muss das was Negatives sein. Für mich bis heute sehr unverständlich, warum man das gleichzeitig der Herzfrequenz nicht angelastet hat oder der Schweißrate oder sowas in der Art, weil das ist ziemlich genau ähnlich, aber gut, egal. Die Laktatbildungsrate, die hat halt immer schon eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt und die das Laktatmolekül als solches, also wir müssen jetzt unterscheiden, ne, das eine ist die Rate, in der es produziert wird und Laktat als für sich stehendes Molekül hat halt im Körper, übernimmt das sehr, sehr vielfältige Aufgaben. Also zum einen ist das ein ganz, ganz wichtiger Signaltransduktionsweg, also ist ein metabolisches Signal, welches irgendwie deutlich macht oder welches zu einer Anpassung anregt, sagen wir es vielleicht mal so. Gleichzeitig ist es ein super wichtiger Energieträger. Ein Laktatmolekül ist ja im Kern nichts anderes als ein umgewandeltes Kohlenhydrat. Und als solches kann es dann auch weiter umgewandelt werden und in Energie umgewandelt werden. Und das ist das, was wir tagtäglich zu jeder Sekunde unseres Lebens machen. Und brauchen diese stetige Laktatproduktion vor allen Dingen auch, weil wir gewisse Organe haben, die so zu nicht unerheblichen Teilen auf die Nutzung eben der daraus entstehenden Energie setzen. Zum Beispiel das Gehirn hat einen relativ großen Anteil an, an Nutzung, wenn man so möchte. In der Muskulatur ist es natürlich ein bisschen anders. Da hängt so ganz erheblich davon ab, benutzen wir jetzt gerade eher die schnellen oder eher die langsamen Muskelfasern. Ne? Am Ende werden es immer beide sein. Die Frage ist nur, zu welcher Anteiligkeit. Und da sind es dann vorrangig die schnellen Muskelfasern, die Laktat produzieren. Und das machen sie deswegen, weil die entweder auch Laktat als Energieträger 1:1 quasi weiterverstoffwechseln können oder weil sie das danach, oder weil das Laktat dann weitergegeben wird und im aeroben Stoffwechsel dann unter Zuhilfe von Sauerstoffaufnahme weiterverstoffwechselt wird.
Mhm. Das heißt, besonders wichtig bei einem 100-Meter-Sprint oder um bei den drei Triathlon-Disziplinen zu bleiben, bei einem Bahnsprinter oder so?
Ja, genau. Also wobei der 100-Meter-Sprinter, jetzt müssen wir noch so ein kleines bisschen, wenn wir schon penibel werden, dann bleiben wir auch dabei. Dann müssen wir sagen, wir haben als anaerobe Stoffwechselwege gibt es eigentlich zwei verschiedene. Es gibt den A-Laktaziden und den Laktaziden. Also der eine findet ohne signifikante Laktatproduktion statt und der andere mit. Einzig und allein ist die Abhängigkeit da eigentlich von der Zeitdauer. Und so ein 100-Meter-Sprint, der ist ja für dich und mich unterhalb von 10 Sekunden so schnell, dass das halt vorrangig eher ein A-Laktazider oder eine A-Laktazide Energiebereitstellung ist. Und mit vorrangig meine ich jetzt einfach nur, der A-Laktazide Stoffwechsel ist da, hat er eine deutlich signifikant höhere Anteiligkeit als jetzt zum Beispiel beim 200-Meter-Lauf. Und deswegen wird es jetzt penibel, weil alles, was so darüber hinausgeht, ne, also ich habe eben gesagt, 15 Sekunden ist das rein anaerobe Testverfahren. Wenn es dann so unterhalb von 10 Sekunden liegt, dann ist schon so die Frage, wie viel die Glykolyse jetzt da gerade ernsthaft angeregt ist. Also das ist die anaerob-Laktazide zu großen Teilen. Also die und genau. Und sobald wir dann über so 200 Meter Distanzen hinaus sind, also alles, was oberhalb von 20 Sekunden liegt, das dann sehr viel anaerober Stoffwechsel, der immer dann gebraucht wird, wenn eine hohe Performance benötigt wird. Also der anaerobe Stoffwechsel oder beide anaerobe Stoffwechselwege sind erheblich viel leistungsfähiger, als der aerobe Stoffwechsel es jemals sein könnte. Und von daher brauchen wir den anaeroben Stoffwechsel immer dann, wenn es in irgendeiner Form mit einer hohen bis höchsten Intensität einhergeht.
Bis zu welcher Grenze? Also ein 10.000 Meter Lauf oder ein Halbmarathon liegt ja auch oberhalb von 10 bis 20 Sekunden.
Ja, aber ein Halbmarathon und 10.000 Meter Lauf, nicht despektierlich gemeint, hat nichts mehr mit hoher Intensität zu tun. Ne? Also das okay. Ist halt, nicht falsch verstehen im Sinne von, wenn wir uns jetzt beispielsweise den Energieumsatz pro Zeiteinheit anschauen, dann ist der ja sehr überschaubar im Vergleich zu einem 200-Meter-Sprint. Ne? Das wäre jetzt so, als würden wir sagen, ein Sprinttest über 20 Sekunden ist hochintensiv und eine Triathlon-Sprintdistanz auch, weil es ja beides ein Sprint. So, aber das eine ist 20 Sekunden und wir haben da Leistung weit oberhalb im vierstelligen Bereich auf jeden Fall an Leistung, die wir abgeben, wohingegen wir bei so einer Sprintdistanz dann vielleicht bei Leistung im Bereich von, keine Ahnung, jetzt natürlich sehr typabhängig, aber im Bereich von 200 bis, keine Ahnung, maximal vielleicht 400, 450 Watt liegen und das dann nur noch ein Bruchteil davon. Ne? Und deswegen ist das natürlich für sich genommen intensiv über diese Zeitdauer. Ja, also auch eine Langdistanz kann jetzt wegen mir irgendwie intensiv sein. Aber würde man das jetzt physikalisch betrachten in Form von Leistung, als aber auch dann, das geht damit immer einher, ne, in Form vom Energieumsatz, also Leistung ist nichts anderes als ein Energieumsatz pro Zeiteinheit, dann würden wir da schon sagen, dass das, wenn wir alle Sportarten ins Verhältnis setzen würden, das Ganze überschaubar intensiv ist. Genau. Trotzdem ist natürlich klar, das erfordert dann eine höchstmögliche Leistung, keine Frage, aber ein 10.000-Meter-Lauf als Beispiel ist ja schon von der Leistung her oder auch von der Energiebereitstellung her so, dass wir sagen können, ich mache es jetzt mal pauschal, das ist auf jeden Fall 90% aerober Stoffwechsel im Idealfall. Und die Anteiligkeit des anaeroben Stoffwechsels, die ist da sehr überschaubar. Ist ja auch zum Beispiel sehr gleichmäßig gelaufen, verhältnismäßig. Ne? Also jetzt nicht auf die Sekunde festnageln bitte, aber verhältnismäßig verläuft es ja sehr gleichmäßig.
Und wenn man innerhalb dieses 10.000 Meter Laufs oder 5.000, egal, da einen Zielsprint zum Beispiel einbaut, dann wäre es wiederum was anderes.
Genau, dann ist der Zielsprint ein bisschen intensiver als der 10.000 Meter Lauf in der Relation. Aber würden wir den Zielsprint bei einem 10.000 Meter Lauf mit dem Sprint über 200 Meter vergleichen, dann ist ja das auch wieder relativ zu sehen.
Ja, ja.
Genau, und bitte nicht falsch verstehen an der Stelle. Also es geht natürlich immer um die absolute Vergleichbarkeit der Kerndisziplin, wenn man so will. Genau.
Ja. Kommen wir mal zum Ausdauersport, was ja unser Kerngebiet ist, glücklicherweise, und nicht der 100-Meter-Sprint. Mhm. Wir haben schon viel über Physiologie in den letzten Wochen und Monaten gesprochen und hoffentlich haben sich alle gemerkt, dass die VLA Max im Ausdauersport möglichst niedrig sein sollte. Was ist die physiologische Bedeutung von der Laktatbildungsrate? Also inwiefern brauchen wir die vielleicht auch?
Wir brauchen die gerne auch in niedrig aus dem für den Triathlon simpelsten folgenden Grund. Und zwar die maximale Laktatbildungsrate beschreibt die Aktivität der Glykolyse und die Glykolyse ist nichts anderes als der Kohlenhydratstoffwechsel. Und da unsere Kohlenhydratspeicher im Vergleich zu unseren Fettspeichern erheblich limitiert sind, wollen wir dafür sorgen, dass wir mit den Kohlenhydraten möglichst lange haushalten. Und deswegen sollten wir bei jedwediger submaximaler Leistung nicht mehr Laktat produzieren, ergo mehr Kohlenhydrate verstoffwechseln als irgendwie nötig. Und deswegen wollen wir das niedrig halten.
Wieso kann ich stattdessen nicht einfach trainieren, mehr Kohlenhydrate aufzunehmen?
Weil du da eine sehr ordentliche Limitation hast. Also du wirst es nicht schaffen, mehr als 1 bis 1, jetzt darf man sich ja streiten, 1,5 vielleicht. Vielleicht schafft der ein oder andere auch im Bereich von 1,8 zu oxidieren, also Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde. Aber dann werden wir irgendwo landen im Bereich von vielleicht 130, 140 Gramm oxidierten Kohlenhydraten, also wahrhaftig nutzbar gemachten. Und die gleichen Leute, die in der Lage sind, vielleicht 140 Gramm Kohlenhydrate zu oxidieren, die sind auch in der Lage, in einer Stunde 450, 500, 550 Gramm Kohlenhydrate zu verbrauchen und das ungefähr ein Verhältnis von 3:1. Das heißt also, die Speicher sind sehr schnell sehr leer. Und das war jetzt dann Maximalbelastung eine Stunde. Wenn wir das dann jetzt auf alles, was nicht Maximalbelastung eine Stunde ist, beziehen, dann müssen wir uns immer überlegen, dass bei jeder submaximalen Leistung, die da irgendwo von abgeleitet wird, also sagen wir jetzt mal eine Triathlon-Langdistanz sehr, sehr grob im Bereich irgendwo zwischen 60-80% einer Schwellenleistung stattfindet von der Intensität her, dann müssen wir uns immer überlegen, dass die Leute, die eine höhere Laktatbildungsrate mitbringen, bei jeder dieser angesprochenen Ableitung, egal ob das dann 60, 65, 70, 75 oder 80% sind, von ein bisschen mehr bis deutlich mehr Kohlenhydrate verbrauchen und damit natürlich mehr ihrer sehr limitierten Reserven nutzen. So, und dann gibt es immer zwei Optionen ab einem gewissen Punkt. Entweder ich muss dann im Vergleich zu demjenigen, der weniger nutzt, meine Leistung früher reduzieren oder gar sogar abbrechen.
Mhm. Okay, also die Rechnung geht nicht auf, weil das Verhältnis nicht stimmt. Also wenn ich eine eher hohe Laktatbildungsrate habe, du hattest, glaube ich, mal gesagt, in der Range bis 0,9 oder so maximal.
Mhm. 0,9 okay. Millimol pro Liter pro Sekunde, ganz kurz nur, für die Einheit einmal. Mhm.
Das heißt, wenn ich bei 1 liegen würde oder so, dann kann ich nicht so viel Kohlenhydrate aufnehmen, dass das noch irgendwie aufgeht am Ende des Tages.
Das kannst du auch schon weit vorher nicht. Also die Range ist irgendwo zwischen 0,3 und 0,9. Das ist eine sehr grobe Angabe. Ne? Ja. Wir werden bei den Power and Pacern, habe ich schon einige Auswertungen gefunden mit weniger als 0,3 und ich habe schon die eine oder andere Auswertung gefunden mit mehr als 0,9.
Mhm.
Von denen, die jetzt gerade die Analysen gemacht haben. Aber so im Kern, sage ich mal, ne, ist so die biologische Range im Ausdauersport irgendwo zwischen 0,3 und 0,9. Und auch derjenige, der da 0,6 stehen hat, verbraucht schon bei, ne, wir machen nochmal das Beispiel, damit es auch klar wird, aber wir können zwei Leute haben, die beide eine Schwellenleistung haben von 250 Watt. Und die können die beide haben mit zwei durchaus unterschiedlichen Laktatbildungsraten. Also die können entstehen, wenn der eine 0,45 Millimol pro Liter pro Sekunde an Produktionsrate mitbringt und der andere 0,65. Das einzige Zünglein an der Waage ist da die Frage nach der Höhe der maximalen Sauerstoffaufnahme, um das natürlich auszugleichen, damit die gleiche Schwellenleistung dabei rauskommt. Und die können die gleiche Leistungsfähigkeit haben, dann aber abgeleitet von den 250 Watt Schwellenleistung bei 200 Watt zum Beispiel einen durchaus sehr großen Unterschied in der im Kohlenhydratverbrauch haben, obwohl, nochmal, sie die gleiche Leistungsfähigkeit mitbringen. Mhm. Und deswegen ist die Laktatbildungsrate zum einen erstmal entscheidend für die Leistungsfähigkeit, in der weiteren Form dann selbstverständlich auch für den Fettstoffwechsel und halt für jeden Kohlenhydratverbrauch bei jeder noch so kleineren Leistung dann.
Okay, da habe ich auch mir noch eine Frage aufgeschrieben, die ich eigentlich erst später stellen wollte, aber es passt jetzt gerade rein, jetzt in dem Vergleich von den zwei Personen. Die eine Person hat eine höhere VO2 Max und die andere, warte mal kurz, jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
Mach in Ruhe.
Die Person mit der etwas höheren maximalen Laktatbildungsrate.
Mhm.
Würde es der nicht auch was bringen oder könnte sie nicht auch einfach ihre VO2 Max immer weiter nach oben ballern, um so ihre Leistungsfähigkeit zu erhöhen?
Genau, das
oder
geht.
Oder geht das am Ende dann in dem Belastungsgefüge auf?
Du, vom Prinzip her hast du erstmal total recht. Ne? Das ist, ich komme kurz aus einem anderen Bereich. Das ist jetzt so, als würde ich sagen, ich bin jetzt dein Bankberater und du kommst jetzt zu mir und du möchtest eine Finanzierung haben, weil du dir das 12. Fahrrad kaufen möchtest.
Ja.
Und dann gucke ich mir deine wirtschaftlichen Verhältnisse an und da stehen deine Einnahmen und da stehen deine Ausgaben. Jetzt ist die Situation, du hast schon 11 Fahrräder. Das wirkt sich durchaus halt auf die Ausgabenseite aus. Ne? So 11-mal Jobrad ist halt schon keine kleine monatliche Belastung.
Mhm.
Und wäre ich jetzt ein mäßig guter Bankberater bis schlechter Bankberater, dann kann ich selbstverständlich hingehen und sagen, Anna, das Prinzip ist ganz einfach. Du musst ja einfach nur mehr einnehmen, dann klappt das ja.
Mhm.
So. Und genauso ist die Anlehnung mit der VO2 Max auch, ne? Zu sagen, ich treibe das einfach immer weiter nach oben. Und jetzt ganz ehrlich, Anna, es gibt auch Leute, die verdienen mehr als du. Das müssen wir einfach festhalten. Das ist halt so in der Welt. Von daher ist die simple Frage, was hält dich auf, ne, das zu machen? Und dann leider, und ich wünsche es dir nicht, aber es ist leider so, werden dir ein paar Sachen einfallen, warum du sagst, naja gut, es gibt da schon so Leute, die verdienen ein bisschen mehr, komm mal weil irgendwie. Ne? Und das ist dann so ein bisschen der Haken. Aber vom Prinzip her ist an der Logik dahinter jetzt erstmal nichts verkehrt im ersten Anlauf. Ne? Mhm. Also du kannst da durchaus hingehen und kannst sagen, hey, wenn ich eine größtmögliche maximale Sauerstoffaufnahme habe, dann kann ich mir das durchaus erlauben, auch hin und wieder ein bisschen mehr Laktat zu produzieren. Und dass wir uns richtig verstehen, es gibt manchmal auch absolut eine Notwendigkeit dafür. Ja? Also im Sinne von, wir machen mal kurz den Blick raus aus dem Triathlon, und wir gehen mal in den Radsport zum Beispiel rein, dann müssen wir da sagen, es gibt da durchaus das Wunschprofil, das physiologische, dass wir sagen, hey, was wir brauchen ist, wir brauchen echt eine zackige Laktatbildungsrate, weil das für uns ein ganz wichtiger Energiestoffwechsel, den wir brauchen, um hochintensive Belastung fahren zu können. Und sobald wir anfangen, Frühjahrsklassiker zu fahren, sobald wir anfangen, in Sprintentscheidungen mitreden zu wollen, oder wir wollen sogar hin und wieder mal einen Wechsel hinkriegen aus Bahnradsport und Straßenradsport, dann ist diese Laktatbildungsrate eine Riesensache und die müssen wir hoch haben. So, dann ist schon mal die Verpflichtung, die wir auf jeden Fall im Training haben, damit wir keine Gurke sind, dass wir auf jeden Fall dafür sorgen müssen, dass wir eine echt große maximale Sauerstoffaufnahme mitbringen, weil die ist quasi so ein Stück weit unser Ausgleich. Ne? Die sorgt dafür, dass wir zum Beispiel, ne, bei dem Straßenradsport, Bahnradsport, Wechsler immer noch in der Lage sind, auch mal 200 Kilometer Rennen zu fahren oder 250 Kilometer Rennen zu fahren und dabei immer noch auf viele Fette zu setzen zum Beispiel. Und dafür brauchen wir den aeroben Stoffwechsel. Und von daher ist das vom Prinzip her absolut möglich zu sagen, hey, du kannst einfach mehr einnehmen, fertig. Und komm doch nächste Woche nochmal wieder und zeig mir, wie das funktioniert hat. Oder in einem sinnvollen Zeitraum von 2-3 Monaten. Die alternative Frage, die du dir natürlich stellen kannst, ist, brauche ich wirklich 12 Fahrräder oder könnte ich dafür sorgen, dass ich vielleicht nur irgendwie jetzt gerade mich auf 7 reduziere und mir dann Neues hole? Ja, und das könnte, so hypothetisch, aber könnte vielleicht eher die Variante sein, die Sinn macht.
Mhm.
Genau, aber vom Prinzip hast du recht.
Ja, und würdest du sagen, dass in der Zusammensetzung der Leistungsfähigkeit die VLA Max und die VO2 Max gleichwertig wichtig sind? Wenn wir beim Beispiel Triathlon bleiben.
Die bedingen sich sogar gegenseitig. Also je größer meine maximale Sauerstoffaufnahme ist, desto wichtiger ist die Ausprägung meiner Laktatbildungsrate, weil die sich untereinander quasi ergänzen, wenn man so will. Wenn ich jetzt beides schlecht habe, dann lebe ich erstmal damit, schlecht, entschuldige den Ausdruck, aber ich mache das mal kurz wertend, dann lebe ich natürlich erstmal damit, dass ich auch sagen kann, ey, ich sorge jetzt erstmal dafür, dass ich hier meine Sauerstoffaufnahme nach oben bekomme, weil die ist auch schneller anpassbar, die sorgt dann für eine kurzfristigere Mehrleistung, durch die Mehrleistung kann ich wieder größere Reize setzen im Training und so weiter und so fort. Also ich kann die in jedwediger Situation, in Abhängigkeit meiner Zielsetzung, meines Trainingsalters, meines Alters, meines Geschlechts, meines Trainingsumfangs und so weiter, auch immer unterschiedlich bewerten. Also es heißt auf keinen Fall, dass die für jeden gleich wichtig ist. Aber wichtig, sie zu beachten, ist sie in jedem Falle, wenn ich denn, und das ist ja jetzt die Grundvoraussetzung, wenn mir irgendwie dran gelegen ist, dass ich mein Training in irgendeiner Form effektiv und effizient gestalte. Weil es hat natürlich eine Auswirkung auf die Trainingsinhalte. Es ist natürlich dann die Frage, arbeite ich jetzt daran, wenn das für mich ein Schwerpunkt ist, ja oder nein? Ne? Oder arbeite ich irgendwie an meinen physiologischen Schwerpunkten leicht dran vorbei? Und das kann natürlich passieren, das heißt dann nicht, dass es deswegen schlecht werden muss. Es ist halt lediglich die Frage von Effizienz und Effektivität. Ne? Und die beiden Parameter an sich bedingen sich aber sehr gegenseitig. Ne? Also wenn ich jetzt, nehmen wir mal das Beispiel, wenn ich eine hohe Laktatbildungsrate habe und eine niedrige Sauerstoffaufnahme, also so ziemlich die ungünstigste Konstellation, dann ist am Anfang eine Veränderung von der Laktatbildungsrate bei weitem nicht so gravierend. Also wenn ich die jetzt um 10% reduzieren würde, dann würde nicht meine Leistungsfähigkeit um 10% steigern. Mhm. Wohingegen ich bei einer Sauerstoffaufnahme von 85 Millilitern meine Laktatbildungsrate um 10% reduzieren könnte und meine Leistungsfähigkeit um 20% sich steigern könnte. Mhm. Ich mache es jetzt mit sehr vereinfachten Daten. Genau, und das ist auf jeden Fall möglich. Also die kann auch noch wichtiger werden mit steigender Leistungsfähigkeit in Bezug auf eben die Leistungsfähigkeit als solche, also die Frage nach der Schwellenleistung.
Mhm. Genau. Du hast jetzt Effizienz und Effektivität angesprochen. Wie viel Potenzial haben denn vorwiegend Age-Grupper, die VLA Max signifikant zu senken? Und wovon ist es abhängig, ob man dieses Potenzial nutzen kann? Also zum Beispiel Zeitbudget und so.
Ja, und super. Und das hat jetzt auch wieder ganz viele verschiedene Faktoren, weil so ein bisschen die Frage, die ich mir dann immer stellen würde, ist, also als erstes hat jeder Hobbysportler die Möglichkeit herauszufinden, wo seine Laktatbildungsrate liegt. Und das ist immer der wichtigste Punkt. Ne, weil ist ja, wir müssen ja schon diesem Kind irgendwie einen Namen geben können, damit wir überhaupt für uns überlegen können, hat das jetzt für mich gerade Potenzial, die zu verändern? Ja oder nein? So, ja. Und sie ist messbar. Man kann sie in den einfachsten Formen auch teilweise zu Hause messen und so weiter. Das ist also alles erstmal schon mal möglich. Und das ist ja schon mal der allerwichtigste Schritt. Ne? Das
zum Beispiel mit der AI-Diagnostik, über die wir beim letzten Mal gesprochen
genau,
haben.
Genau. Ja. Ne? Alternativ noch mal ganz kurz fürs Protokoll. Wäre jetzt so, du gehst zu deinem Bankberater hin, der sagt, Anna, wir sind in deine wirtschaftlichen Verhältnisse. Und du sagst, sorry, ich habe leider kein Konto und auch keine Spardose. Ich kann das jetzt leider, also aber wir können ja gerne versuchen, einfach mehr einzunehmen. Ja, das wäre immer dann noch die Argumentation, wäre immer jetzt noch nicht ganz verkehrt, aber ob das so der richtige Weg ist, wird jetzt umso unklarer. Und es wäre vom Prinzip her das Gleiche. Von daher, es ist natürlich messbar und dann ist ganz viel die Frage, ich meine, ich sehe ja gerade täglich mehrere oder eine Vielzahl an AI-Analysen und sehe ja, was dabei rauskommt unter den ganzen Mitgliedern von Power & Pace und kann ja nur sagen, dass das halt wahnsinnig unterschiedlich ist. Ne? Also da ist jedes Bild ein anderes. Was sicherlich schon auffällt, ist, das würde ich jetzt mal sagen und jetzt mache ich mal so ein bisschen Pauschalurteil, damit jeder das so ein bisschen besser einordnen kann, aber die schon länger auf auch längeren Distanzen teilweise unterwegs sind, also die schon ein paar Jahre Triathlon, vielleicht auf der Mitteldistanz, auf der langen Distanz hinter sich haben und die auch schon ein gewisses Alter erreicht haben, in Klammern 36 Jahre und aufwärts, die haben tendenziell auch schon eine relativ niedrige Laktatbildungsrate. Mhm. Deren Schwerpunkt liegt dann allermeist eher darin, dass die bisher gedacht haben, dass man, und nicht keine Kritik, nicht falsch verstehen, ich versuche es extra ein bisschen so darzustellen, aber dass man eher mit Umfang und langsam größtenteils locker und jetzt nicht unbedingt mit gezielten Intensitäten diese Vorbereitung auf eine Langdistanz zum Beispiel machen kann. Und was man denen dann anmerkt, ist, dass die verhältnismäßig niedrige Sauerstoffaufnahmen haben, weil die halt einfach so ganz gezielte Intensitäten bisher selten gelaufen oder gefahren oder geschwommen sind. Mhm. So, aber ne, das ist jetzt nur, also es ist ein sehr bildliches Beispiel dafür, was ich so bisher an Bildern bekomme. Und gleichzeitig kann ich jetzt auch das nächste Beispiel malen. Die Leute, die noch recht neu sind im Triathlon und die jetzt nicht gerade aus dem Marathonlauf kommen, sondern aus dem Kraftsport oder aus Spielsportarten, das sind genau die, die eine deutlich größere Laktatbildungsrate teilweise mitbringen. Denen fehlt das Trainingsalter im Triathlon. Die haben aber eine große Historie in Sportarten, in denen auch kurzfristig Energiebereitstellung in größerer Form gebraucht wird. Und die bringen dann von Haus aus einfach schon höhere Laktatbildungsraten mit. Genau. Mhm. Und so könnte ich jetzt hunderte Beispiele noch malen quasi, weil am Ende muss man sich überlegen, jeder ist sein eigenes Beispiel. Ne, jeder hat zu, sinngemäß, ist jetzt sehr philosophisch, aber jeder hat zu seiner Laktatbildungsrate eine eigene Geschichte zu erzählen, mhm. wenn man so möchte. Ne? Und das ist dann ja. immer die Frage, wo die herkommt. Genau. Ja.
Okay, und auch bei denen, die aus Spielsportarten oder aus dem Kraftsport kommen, gibt es so effektive und effiziente Möglichkeiten, um das auch in der, ich sag mal, in der Kürze der Zeit eines Age-Group-Trainingsplans, die zu senken, nennenswert.
Ja, ja, genau. Ne? Und dann ist immer die Frage, erstens, klar, lohnt sich das? Will ich das überhaupt machen? Weil vor dem Hintergrund, also um eine Laktatbildungsrate zu verändern, habe ich schon eine gewisse Grundvoraussetzung. Ne? Ich kann nicht einfach drauf lostrainieren, sondern ich brauche einen gewissen Umfang. Und mit gewissen Umfang darf sich quasi jeder Triathlet eigentlich erstmal schon mal angesprochen fühlen. Mhm. Logisch ist auch, je mehr ich davon habe, desto besser ist es erstmal, ist ganz klar, ne, an Umfang. Und dann gibt es aber auch so Sachen wie, habe ich die Möglichkeit vielleicht für ein gezieltes, sinnvolles Low-Carb-Training, Kraftausdauer-Training als Potenzial, was kann ich aus meiner Dichte an Trainingseinheiten machen und so weiter und so fort. Also da kann man jetzt wirklich ganz viele verschiedene Konstellationen bauen an Trainingsinhalten, mit denen ich potenziell die maximale Laktatbildungsrate beeinflussen, ergo nach unten bringen kann jetzt gerade für unsere Beispiele. Und ob das jetzt für jeden Einzelnen so ist, ja, das ist natürlich immer auch so ein Stück weit die Frage. Das ist dann durchaus von so vielen Faktoren abhängig, dass so ganz schwer ist, da so pauschale Urteile zu fällen, weil die Frage ist, wo kommen die Leute her, wie groß ist die? Also ich habe auch, ich mache vielleicht ein Beispiel, das geht raus an alle Mitglieder von Power & Pace, die nicht irritiert sein brauchen, wenn die bei dieser ganzen AI-Analyse, da kriegt man ja so ein metabolisches Profil, dann kommt so ein Spinnendiagramm und das ordnet VO2max und VLA-Max ein in einer frei wählbaren Referenzgruppe. Und einordnen heißt, das sind so vier verschiedene Kategorien von zu verbessern bis sehr gut. Ja, und ich habe mit Sicherheit schon ein paar Mal die Empfehlung abgegeben, obwohl die Laktatbildungsrate eigentlich schon besser war in diesem Diagramm, dass ich gesagt habe, mach mal lieber den Schwerpunkt bei der maximalen Sauerstoffaufnahme. Also ein Stück weit so konträr, wenn man so möchte. Ne? Wenn die relativ nah beieinander liegen und die Laktatbildungsrate zwar auf dem Papier besser ist, kann es aber trotzdem sein, dass man sagt, hey, ich würde dir empfehlen, vor deinem Zeitbudget, Klammer auf, welches ich in dem Fall ja grob weiß, aufgrund der Kategorie, Klammer zu, und deiner Zielsetzung würde ich den Schwerpunkt eher bei der maximalen Sauerstoffaufnahme sehen, weil ich erwarten würde, dass dich das im Vorbereitungszeitraum im Hinblick auf die neue Saison schneller besser macht.
Okay, das beantwortet sehr gut die Frage, die ich schon auch gestellt habe, ob man nicht einfach die VO2 Max nach oben ballern kann. Das war von mir ein bisschen provokant gefragt, aber so wird es ein bisschen klarer auf jeden Fall.
Ja, und am Ende muss man vielleicht auch immer mal sagen, es geht immer um beides. Ne? Also ja. Ich habe gerade noch mit einem Sportler gesprochen, der hatte eine maximale Sauerstoffaufnahme von 81 Millilitern und eine maximale Laktatbildungsrate von 0,6 Millimol pro Liter pro Sekunde. Also für die Verhältnisse, über die wir hier gerade sprechen, würden wir sagen gut und mittel. Und dann ist die Frage, inwieweit möchte man die Laktatbildungsrate senken? Das Ziel liegt erstmal bei 0,5, also Verbesserung im Sinne von einer Reduktion um 0,1. Und gleichzeitig natürlich aber auch gerne die Sauerstoffaufnahme nochmal um 10% zu verbessern von 80 auf irgendwas 86 aufwärts. Also gerne bis 88, 89, 90. Vor dem Hintergrund, dass der bisher noch nicht so viel trainiert hat, die letzten Wochen und Monate noch relativ jung ist, eine Sportart hat, in der man den sehr gut belasten kann und so weiter. Ne? Und dann würde man sagen, ne, auch da, die Laktatbildungsrate ist mittel, das andere, die Sauerstoffaufnahme ist eher gut. Trotzdem ist der Trainingsschwerpunkt aber irgendwo auch in Anführungsstrichen 50-50. Also man hat halt Trainingsinhalte von klassischen Low-Carb-Einheiten in vernünftiger Form, die auf die Laktatbildungsrate abzielen, bis hin zu hochintensiven Einheiten, die seine Sauerstoffaufnahme fördern sollen. Also es gibt nicht immer schwarz oder weiß, ne, sondern es ist ja immer am Ende irgendwie eine Mischkalkulation. Und wenn es nur darum geht, den anderen Parameter da zu behalten, wo er gerade ist.
Mhm. Genau. Welche Reize, egal jetzt erstmal, ob das Training, Alltag oder Ernährung ist, welche Reize erhöhen die VLA-Max vielleicht auch unbewusst?
Naja, vor allen Dingen die Frage nach der Intensität der Belastung, ne? Also die wird immer dann gebraucht, wenn es hochintensiv wird. Und was die dann als Versorgung braucht, sind natürlich in erster Linie Kohlenhydrate, ne? Da das ein reiner Kohlenhydratstoffwechsel ist, ist das natürlich quasi das Futter eben dieses Energiestoffwechsels. So, und wenn ich jetzt, vielleicht mal wieder ein Beispiel, damit das greifbar ist, aber wenn ich jetzt hingehe und Krafttraining in mein Triathlon-Training einbaue und ich setze auf klassisches Hypertrophie-Training, also ich mache 3x12-15 Wiederholungen meiner tiefen Kniebeuge als Beispiel, dann kann ich zumindest schon mal sagen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass mein anaerober Stoffwechsel für eben diese Belastung auf jeden Fall sehr deutlich gebraucht wird. Ob der sich deswegen jetzt auch zum Negativen entwickelt, also quasi eine Richtung, in die ich das nicht unbedingt haben will, das ist damit noch lange nicht gesagt, ne? Weil wenn ich das mache 2x die Woche, ich habe aber 35 Stunden Umfang an anderer Trainingsformen, dann ist das noch lange nicht garantiert, dass deswegen der Einfluss dann irgendwie negativ ist oder sowas. Ne? Man kann da auch gegebenenfalls viele positive Aspekte rausziehen. Und das kann sich auch durchaus dann ja ausgleichen im positiven Sinn. Also es ist noch nicht garantiert. Aber wenn ich die Glykolyse ansteuern will, dann braucht es immer eine durchaus größere Belastung oder Intensität. Krafttraining ist ein Klassiker, weil das geht immer mit einer größeren Intensität einher, weil allein der Kraftanteil, den ich dafür benötige, deutlich größer ist, als zum Beispiel Radfahren jemals sein könnte. Und dann halt eine gewisse Mindestbelastungszeit, also 5 Sekunden reichen nicht, aber alles, was so über 10-12 Sekunden hinausgeht, deswegen eben meine 15 Wiederholungen, sehr unterschiedlich als zum Beispiel Maximalkrafttraining, ne? Da mache ich maximal 3 Wiederholungen, eher 2 oder 1 und ja, das natürlich von der Zeitdauer dann nicht über 6 Sekunden hinaus unbedingt, ne?
Ja.
Und halt der Treibstoff Kohlenhydrate. Ich kann das Ganze noch ein kleines bisschen boostern, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und, weiß ich nicht, Koffein ist sicherlich eher auch eine treibende Form dann, ne? Also das ist einer der Gründe, warum man bitte vor unseren Sprinttests bei Heißers kein Koffein zuführt, weil das einfach, ja, sicherlich das Ganze noch mal ein bisschen nach oben treiben würde.
Okay, ich stelle mir die Frage selbst häufig, weil ich keine Läufe mehr zum Beispiel oder egal welche Trainingseinheit. Also ich mache keinen Sport mehr morgens, ohne irgendwie was gegessen zu haben. Vorwiegend wegen Zyklusthematiken, weil das mir da sehr geholfen hat und das so der Gamechanger war. Muss ich dadurch jetzt Angst haben, dass ich meine Laktatbildungsrate nach oben treibe?
Nee, überhaupt nicht, weil ja alleine schon sehr plump geantwortet. Die Mahlzeit vor der Trainingseinheit, bis die da ankommt, wo du denkst, dass die einen Einfluss hat, nämlich in der Beinmuskulatur zum Beispiel, das dauert so lange, dass man sich da keine Sorgen machen muss. Also vernünftiges Low-Carb-Training, ich habe jetzt schon mehrfach Low-Carb gesagt und habe immer, glaube ich, bei jedem Mal mich hinreißen lassen, vernünftig davor zu schieben oder sinnvoll oder sowas in der Art, also der Einfluss auf ein sinnvolles Low-Carb-Training ist ja viel mehr die Mahlzeit oder die Trainingseinheit vom Vortag oder die vom bisherigen Tag, wenn ich das in irgendeiner Form abends mache, als die Mahlzeit, die ich direkt vor der Einheit zuführe, ne? Und von daher muss man sich da keine Sorgen machen. Also außer du hättest jetzt explizit als Ziel, dass du hin und wieder mal eine Einheit machen wollen würdest, in der du gegebenenfalls das Frühstück anders handhabst, als so, wie du es beschrieben hast und wie es dir geholfen hat. Wenn das Thema wäre, dann könnte man das machen, aber das macht man dann sehr situativ und sehr ausgewählt, ne? Das machen wir auf keinen Fall jeden Tag, sondern ja, je nachdem kann man dann 2x, vielleicht 3x die Woche einbauen. Aber wie gesagt, Low-Carb-Training braucht immer durchaus ein bisschen, ja, ein bisschen Planung und Vorbereitung eigentlich. Genau.
Was wären typische Trainingseinheiten, die Laktatbildungsrate senken? Ein paar hast du schon angesprochen.
Die typische Trainingseinheit.
Die Power- und Pacer finden.
Also jetzt, weil du nach einer Einheit gefragt hast und nicht einfach nach pauschalen Inhalten, würde ich Folgendes vorschlagen. Wir machen am Abend, Nachmittag, späten Nachmittagabend eine Radeinheit. Mhm. Die gestalten wir intensiver. Mhm. Und die geht so eine Stunde, anderthalb, und dann machen wir mal realistisches Zeitbudget bei den aktuellen Wetter- und Tageslichtbedingungen. So Stunde, anderthalb, vielleicht so ein teilweise klassischer Freitag, wie wir den so auch in den Power-and-Pace-Trainingsplänen manchmal vorfinden. Danach sorgen wir dafür, dass wir verhältnismäßig wenig Kohlenhydrate zuführen, aber in jedem Fall die Energiezufuhr auf normalem Niveau sicherstellen. Mhm. Ja, wir werden also irgendwas essen, was ausreichend Proteine und vor allen Dingen auch Fette mit sich bringt. Wenn da hier und da ein paar Kohlenhydrate drin sind, ist das kein Problem, aber wir werden nicht schwerpunktmäßig irgendwie Reis, Nudeln, Brot, was auch immer was essen.
Ja.
Und am nächsten Morgen stehen wir auf, dann gönnen wir uns einen kleinen Snack, zum Beispiel sowas wie einen Joghurt mit ein paar Beeren, da darf ein kleines bisschen Mandelmus drin sein oder sowas in der Art, dürfen auch ein paar Nüsse drin sein. Dazu trinken wir ein bis zwei Espresso oder Cappuccino. Und dann setzen wir uns auf die Rolle, wo wir gestern Abend abgestiegen sind und fahren so eine Dreiviertelstunde, Stunde und sorgen dann in der Einheit noch dafür, dass wir ja irgendwie so ein bisschen wechselnde Belastung haben. Also wir fahren sowas wie, keine Ahnung, 4x5 Minuten im G2-Bereich zum Beispiel. Mhm. Also bitte nicht darüber hinaus, weil dafür haben wir nicht ausreichend von dem benötigten Energieträger der Kohlenhydrate zugeführt, um intensiv fahren zu können. Und wenn wir es dann noch auf die Spitze treiben wollen, dann fahren wir diese G2-Intervalle auch noch mit einer leicht reduzierten Trittfrequenz. Also dann gucken wir mal, dass wir unsere Trittfrequenz nur so im Bereich von 65, 70 Umdrehungen ungefähr ansiedeln.
Also klassischer dicker Gang.
Genau, dickerer würde ich sagen. Ist noch nicht ein ganz dicker, aber ein dickerer. Und wenn dann die Einheit vorbei ist, dann sorgen wir dafür, dass wir relativ zeitnah unsere Kohlenhydratspeicher wieder aufgefüllt bekommen oder es zumindest versuchen. Es dauert immer so ein bisschen bei den Kohlenhydratspeichern, gerade des Muskelglykogens, damit wir dann bestmöglich auch die Qualität in der Nachmittagseinheit noch haben. Also ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass wir wahrscheinlich am Samstagnachmittag dann noch irgendwie, keine Ahnung, Lauf anstehen haben zum Beispiel. Und deswegen sorgen wir dann dafür direkt danach, das ist dann ganz wichtig, weil das Aufnahmeresorptionsfenster immer so in der ersten Stunde gerade am allermeisten, am größten ist. Und das machen wir deswegen, weil wir die Qualität von der nächsten Einheit dann schon wieder bestmöglich sichern wollen. Mhm. Und dann haben wir eine fantastische Kombination geschaffen, wie wir quasi Low-Carb-Training in richtig machen können.
Klingt super.
Finde ich auch.
Wo liegt denn die Limitation? Also wir haben auch schon viel über Vergleich Profis-Age-Grouper gesprochen, dass ein Profi durch den Umfang alleine schon von 30 Stunden oder was auch immer was für die Senkung der Laktatbildungsrate tut. Wie sieht es bei einem Age-Grouper aus? Also würdest du irgendwann sagen oder bei irgendeinem Wert, oh, da sehe ich jetzt das Potenzial irgendwann ausgeschöpft?
Auf jeden Fall. Also ich sag mal, wenn man da irgendwo unterhalb von 0,4 oder sowas in der Art liegt, dann ist das Potenzial ausgeschöpft. Ne? Gerade jetzt hier im Hobby- und Amateursport, wo es jetzt nicht um die letzten Prozentpunkte geht oder wo ja vielleicht auch die Limitation da ist, dass man jetzt eben nicht so zum Beispiel Low-Carb-Training kannst du jetzt nicht jeden dritten Tag machen, ne? Weil das wird dann irgendwann schwierig, genau. Und deswegen, das muss nicht zu tief sein. Irgendwann darf man dann auch mal getrost sagen, jetzt setze ich den Schwerpunkt irgendwo anders. Wir haben natürlich auch ausreichend Hobbysportler, die schon von Haus aus irgendwie niedrige Laktatbildungsraten haben. Ein wichtiges Kriterium dafür ist natürlich immer irgendwie die genetische Prädisposition. Also mit welcher Muskelfaserverteilung komme ich auf die Welt? Und dann stellt sich die Frage, wie oft habe ich in meinem Leben die schnellen Muskelfasern wirklich gebraucht? Ne? Also die können halt auch getrost so und so sich entwickeln. Also die können halt über Zeit auch mehr oder weniger, ich mache es jetzt mal sehr plakativ, aber die können auch verkümmern, wenn ich viele, viele Jahre lang Marathon laufe, ne? Weil dann ist mein Training halt auch so, dass ich schnelle Muskelfasern selten brauche und die dann auch einfach nicht mehr angesteuert werden. Es kann übrigens auch in die gegenteilige Richtung gehen, weil so gerade Inaktivität ist halt auch ein Treiber eher für die schnellen Muskelfasern. Also die am festesten sprinten können in Sprinttests, sind immer die dicken Unsportlichen, wenn ich das so sagen darf, weil die Karte ziehe ich oft. Oder natürlich die, die das wirklich gut machen und das auch trainiert haben, keine Frage. Aber tendenziell, wenn ich halt einen hohen Anteil Inaktivität habe, dann habe ich halt oder sorge ich halt seltener dafür, dass die Energiebereitstellung sich eher zugunsten der langsamen Muskelfasern verschiebt. Und deswegen kann es auch mal gut sein, dass ich schon eine niedrigere Laktatbildungsrate habe, wenn ich einfach nur, ja, wenig Sport in den letzten Jahren gemacht habe. Ne? Also um die wirklich nach oben zu bekommen, auch so im Laufe der Zeit oder die vielleicht immer noch auf einem hohen Niveau zu halten, also alles, was so 0,7, 0,8, 0,9 ist, das schafft man eigentlich selten, wenn man irgendwie zumindest ein bisschen Ausdauersport macht, sondern da müsste man schon wirklich getrost dafür sorgen, indem man jetzt zum Beispiel viel Kraftsport oder sowas in der Art macht, ne? Oder viel Spielsportart spielt und sowas. Genau.
Und zwischendurch zocken.
Genau, ja. Und also auf jeden Fall nicht. Ne? Das ist mal mein Paradebeispiel. Also wenn man das Schlimmste, was man tun kann, wenn man irgendwie 100 oder 200 Meter Läufer ist, dann ist das auf jeden Fall irgendeine Form von gleichmäßigem Laufen zum Beispiel. Ne? Dann bleib lieber liegen und sonnig. Das ist auf jeden Fall dreimal besser, als irgendwie einen lockeren 5-Kilometer Lauf zu machen. Mhm. Weil das ist halt 5 Kilometer oder einen lockeren Lauf zu machen, ist halt der Klassiker für Laktatbildungsrate tendenziell senken und vermehrt auf die langsamen Muskelfasern zu setzen. Und das ist natürlich das Letzte, was wir wollen, wenn wir über 100 oder 200 Meter unterwegs sind.
Das finde ich einfach super faszinierend, dass absolut krasse Sportler das nicht machen und man die in einem 5-Kilometer-Lauf vielleicht abstellen würde sogar.
Ja, also und ich finde, das ist das Gleiche bei Spielsportarten, geht das in ähnliche Richtung. Ne? Da würde ich so ein bisschen positionsspezifisch irgendwie definieren. Also wenn ich jetzt eine Fußballmannschaft einteilen würde, dann würde ich schon sagen, dass so ein Sechser, der hat halt mehr Kilometer, die er laufen muss und der hat weniger Antritte, die er machen muss. Deswegen darf der durchaus eine etwas niedrigere Laktatbildungsrate gegebenenfalls haben, wohingegen so ein Außenverteidiger oder auch ein Stürmer zum Beispiel, das sind so Leute, da nehme ich natürlich locker in Kauf, dass die hohe Laktatbildungsraten haben, weil die brauchen die. Ne? Die haben die häufigste Anzahl an Antritten. Die Antritte gehen über die, oder also beim Außenverteidiger noch eher als beim Stürmer, aber gehen über die größte Distanz. Genau, und dann, wenn ich dann dafür sorgen will, dass die ja trotzdem ausdauerleistungsfähig sind, was ich natürlich möchte, weil ein Spiel dauert 90 Minuten und so weiter und so fort, ja, dann muss ich dafür sorgen, dass die VO2 Max trotzdem hoch ist, aber bitte, bitte nicht mit gleichmäßigen Läufen. Also das ist wirklich was ich selten bis nie, also klar, in der Rehabilitation oder sowas in der Art kann man das gerne machen, aber nicht sobald man in irgendeiner Form die Idee hat, dass das jetzt hier gerade irgendein physiologisches Training sein soll.
Genau. Letzte Frage, gibt es Anzeichen im Training oder im Wettkampf, an denen ich merke, dass meine VLA Max zu hoch ist oder dass ich auf einem guten Weg bin?
Ja, das ist ein kleines bisschen schwieriger zu sagen, weil es ist natürlich die VLA Max, die funktioniert ja nie isoliert, ne, sondern die funktioniert auch immer im Zusammenspiel mit der VO2 Max. Aber ich sag mal, so ein klassisches Kriterium ist halt schon die Frage der Kohlenhydratversorgung. Ne? Also ich glaube, wenn wir jetzt uns kurz überlegen und wir würden jetzt die Frage stellen, wer von euch fühlt sich, also der Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, fühlt sich eher als jemand, der immer irgendwie dann doch recht viel essen muss, der viel Hunger entwickelt, vielleicht auch während des Trainings oder sowas in der Art, ne? Und man eher so der, ich sag jetzt mal, eher der Kohlenhydrat-Typ ist, um es mal so zu beschreiben, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht klein, dass auch die Laktatbildungsrate irgendwie auf einem höheren Niveau liegt. Mhm. Das kann schon mal gut sein. Genau, und warum das halt nicht isoliert funktioniert, ne? Man kann, also es kann auch genauso gut sein, dass man auch gleichzeitig eine niedrige Sauerstoffaufnahme hat, dann ist man auch jemand, der bei submaximalen Leistungen viele Kohlenhydrate verbraucht, weil man einfach nicht sonderlich leistungsfähig ist. Ne? Das geht dann so in die gleiche Richtung. Dafür muss man nicht eine hohe Laktatbildungsrate haben, aber zumindest mal als Indiz darf man das gerne so werten, wenn man natürlich dann nicht nur über den energetischen Teil kommt, sondern auch über den Leistungsteil. Dann ist zum Beispiel die Frage, wer die Ortsschild-Sprints im Training gewinnt. Also wie leistungsfähig bin ich denn über kurze Zeiträume? Also wenn jetzt mal irgendwie ein Tempowechsel stattfindet und ich muss mal raus aus meinem Komfortzonentempo, klappt das eher gut oder habe ich das Gefühl, dass alle anderen Trainingskollegen das besser hinkriegen? Und das ist natürlich ein super Indiz dafür, dass so eine Laktatbildungsrate dann gegebenenfalls eher gering ist. Das ist ja das Schöne dann im Triathlon, ich darf das auch getrost einfach so hinnehmen, ne, wenn ich auf der Mittel- und Langdistanz unterwegs bin. Das ist halt dann kein Kriterium dafür, dass ich nicht trotzdem ein herausragender Triathlet sein kann.
Also, ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, Ortsschildsprints zu verlieren.
Es, genau, es ist es kann ein gutes Zeichen sein, Ortsschildsprints zu verlieren. Genau, weil, also auch da muss man sich überlegen, ne, wir würden denen gegen fast jeden Triathleten da draußen, der professionell das Ganze betreibt, wahrscheinlich gewinnen, weil die einfach so ausdauertrainiert sind, dass da mit der Benutzung schneller Muskelfasern ist nicht mehr allzu viel. Ne? Also gerade wenn man so auf der Langdistanz unterwegs ist und so weiter. Weil ja, einfach die Leistungsfähigkeit bei weniger gut Trainierten dann meist für diese kurzen Belastungen etwas höher sein können. Genau.
Mhm. Super. Jo. Ich hoffe, dass niemand mehr die maximale Laktatbildungsrate unterschätzt denkt, ja, wird schon, passiert automatisch irgendwie. Kann passieren, aber man kann auch einiges dafür explizit tun, dass die gesenkt wird, sofern es nötig ist.
Wunderschöner das ist, Parameter.
Ist deutlich geworden.
Einfach toll. Sehr gut, freue ich mich. Danke.
Super. Danke fürs Zuhören, danke Björn für deine Zeit, wie immer.
Sehr gerne.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul. Burn in your chest, find it hard to breathe. Stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before you run. Gotta learn to win to be a champion. Champion.